herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 1. September 2020. Damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und wie angekündigt, heute in etwas außergewöhnlicher Besetzung. Wir sind nämlich heute zu dritt. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Publisher von Triathlon und mir gegenüber sitzen Anna Bruder. Hallo Anna.
Hallo.
Und Bengt Lüttke. Hallo Bengt.
Hallo Frank.
Ja, man kennt euch beiden ja noch nicht so, wie man Simon und mich jetzt auf dem Kanal kennt. Stellen wir euch mal kurz ein bisschen vor. Ne? Anna, du bist schon länger da, außerdem bist du die Dame in der Runde hier am Tisch.
Ja, genau.
Ne? Du darfst erst was sagen. Du hast bei uns ein Volontariat gemacht und bist jetzt fertig ausgebildete und voll engagierte Redakteurin.
Genau, das endete Ende Juni. Ich dachte, dass der Ironman Frankfurt mein letzter Tag als Volontärin wird, sozusagen. Dem war da nicht so. Ich saß wahrscheinlich zu Hause, wie wir alle. Genau, und bin jetzt fest als Redakteurin hier im Team.
Und deine Wurzeln kommen eigentlich so, liegen im Laufsport?
Ja, genau, da ist es gerade nicht so gut drum bestellt, ehrlich gesagt. genau, da liegen meine Wurzeln. Das macht mir prinzipiell auch am meisten Spaß, aber es verschiebt sich gerade so langsam, aber sicher in Richtung Radfahren, weil ich das gerade besser kann.
Macht ja auch manchmal mehr Spaß.
Ja.
Und Bengt, du hattest einen etwas rumpeligen Start bei uns. Seit 1. April bist du hier. Das war die Zeit, wo wir uns alle nie gesehen haben. Ja?
Genau, ich war also quasi gar nicht in der Redaktion vor Ort, sondern habe euch alle nur virtuell kennengelernt. Und ja, aber es war ein interessanter Start. Also ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Aber auch der hatte seine Vorzüge, muss ich sagen. Themen waren auch genug da. Also insofern ein guter Start.
Ja, dich mussten wir nicht ausbilden, denn das bist du längst. Deine
genau.
Vita ist im Sportjournalismus.
Genau, richtig. Ich habe nach meinem Studium habe ich volontiert beim Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, bin dann da auch übernommen worden als Redakteur in der Sportredaktion und habe da 11 Jahre gearbeitet. Dachte dann, es wird mal Zeit, etwas anderes zu machen. Vor 5 Jahren ungefähr bin ich zum Triathlon gekommen. Meine sportlichen Wurzeln liegen eigentlich im Fußball und dann auch im Laufsport. Wie gesagt, vor 5 Jahren dann der erste Triathlon und Triathlon-Training und jetzt wollte ich mein Hobby und mein Beruf miteinander verknüpfen. Hat ja geklappt.
Hat geklappt und in der ersten Zeit, als du hier warst, hast du in den Zoom-Meetings ein paar Mal zu oft hier geschrien, als es darum ging, Themen zu vergeben, von denen du nicht wusstest, wie aufwendig sie werden. Also du hast dich so ein bisschen als der Mann fürs Investigative bei uns entwickelt.
Ja, das stimmt. Das ist irgendwie mir so in den Schoß gefallen, aber ich war halt sehr aufgeschlossen, was die Themen angeht. Also ich wollte da nicht nur das machen, womit ich mich auskenne, sondern auch mal über den Tellerrand blicken. Ja, und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung.
Ja, da kommen wir nachher noch zu, was für Themen dir da momentan auf dem Tisch liegen und lagen. Aber erstmal reden wir über das Aktuelle. Ihr habt nämlich mir was Großes voraus. Ihr habt dieses Jahr schon Triathlon-Profis gesehen.
Ja.
Ich kenne das nur aus dem Trainingslager im ganz frühen Frühjahr, aber ihr wart bei der Challenge Davos.
Ja.
Geschichte ist bekannt.
Genau.
Ein Rennen ohne Finish. Erzähl
ein
mal.
Ein kurzes Vergnügen auf jeden Fall. Die Profis gesehen haben wir.
Genau, in Aktion, wenn auch nicht besonders lang.
Ja, erzählt mal, Davos, wie war es da oben?
Es war eine ganz interessante Stimmung. Hat sich bewegt zwischen Anspannung und Vorfreude, würde ich sagen, was man so im Vorfeld mitbekommen hat bei der Pressekonferenz und beim Athletenbriefing, wenn wir die Athleten haben reingehen sehen. Ich glaube, alle waren richtig froh, dass es wieder losgeht und erwartungsfroh, aber auch ein bisschen angespannt, weil eben die Situation und die Lage nicht ganz einzuschätzen war, wie das jetzt abläuft. Und am Ende mussten sie eben alle in den sauren Apfel beißen und hinnehmen, dass das Rennen abgebrochen wird. Ich weiß gar nicht, wie viele tatsächlich im ersten Moment einverstanden waren mit dieser Entscheidung, weil man schon das Gefühl hatte, dass alle darauf gebrannt haben, dass es wieder losgeht.
Ja, also ich habe mir das dann so vorgestellt, dass die ersten Athleten die ersten Kilometer den Pass hochgefahren sind und dann erfahren haben, dass das Ganze eben jetzt hier zu Ende ist und abgebrochen wird, hätte ich mir vorstellen können, dass jemand so verärgert auf den Lenker haut und dann so, oh Mist, ich war doch schon so weit und so. Genau, und also das mit der Stimmung habe ich auch so wahrgenommen. Es gab natürlich entsprechende Auflagen, die auch echt gut umgesetzt wurden, habe ich so empfunden zumindest. Ja. Also mit Mikros desinfizieren, wenn die Athleten das weitergegeben haben an ihre Kollegen. Es waren bei der Pressekonferenz jeweils nur 3 Profiathleten. Erst die Frauen, dann die Männer. Genau, und da war irgendwie, ja, die Stimmung war angespannt auf jeden Fall, was aber an der Gesamtsituation lag. Und also jeder wollte natürlich alles richtig machen und war so ein bisschen, war vorsichtig.
Genau, das galt auch für die Organisatoren, hat es ja schon angesprochen. Also es war nicht so, dass die sich das Mikro in die Hand gegeben haben auf der Pressekonferenz, sondern wirklich derjenige, der gesprochen hat und zu Ende war, hat dann das Mikrofon auf den Tisch gelegt, ist 2 Meter zurückgetreten und dann kam der andere Athlet und hat sich das Mikro geschnappt. Also mit genügend Sicherheitsabstand.
Ja, aber Vorfreude war da, obwohl man ja schon wusste, das Wetter wird kein Triathlon-Wetter.
Ja, das haben wir uns alle anders vorgestellt, aber das war absehbar die Woche davor und es war dann am Ende nur noch die Frage, wie schlimm wird es wirklich? Also wir hatten dann so 8 Grad ungefähr, gar nicht so viel Regen, wie ich erst gedacht habe, aber es hat echt gereicht, vor allem weil es ab Nachmittag vorher wirklich durchgeregnet hat, mal mehr, mal weniger viel und also es war halt echt überschwemmt und wenn man so Bilder aus der Wechselzone sieht, sieht es aus, als würde man in einem kleinen Tümpel stehen.
Total. Und es war, wir kamen an mit dem Auto, sind nach Davos gefahren und es war eigentlich ganz gutes Wetter. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht in Davos regnen, weil die Wettervorhersage schon gesagt hat, in Davos regnet es. Als wir dann ankamen, war es noch okay und mit der Pressekonferenz hat es dann tatsächlich angefangen zu tröpfeln und hörte nicht mehr auf.
Also nach Tröpfeln sah es im Livestream dann nicht mehr aus. Man hat sogar Donnergrollen gehört während des Schwimmens.
Ja, genau.
Genau, anfangs hat es noch getröpfelt. Zum Rennen hin wurde es dann immer schlimmer. Und immer wenn wir uns untergestellt haben, hat es kurz ein bisschen weniger geregnet. Und wenn wir dann wieder rausgerückt sind, dann ging es wieder richtig los.
Ja, ihr habt gesagt, die Athleten, ihr habt erwartet, dass da Trotzreaktionen kommen, dass da Wutausbrüche kommen. Also es war ja so, die Profis, die Männer sind noch aus dem Wasser gekommen, durften noch losfahren. Die Frauen sind schon gar nicht mehr auf die Radstrecke gelassen worden. Ja, genau. Wann habt ihr es erfahren, dass das Rennen abgebrochen wird? Wo wart ihr in dem Moment?
Ich war mit dem Boot im Wasser unterwegs und habe die Athleten beim Schwimmen begleitet und habe mich gerade absetzen lassen am Steg, bin aus dem Boot ausgestiegen und zu den Motorrädern gegangen, um dann den Pass hochzufahren. Und da kam schon einer von der Motorradcrew und hat gesagt, das Rennen ist abgebrochen worden. Das war der Moment, als ich das erlebt habe.
Und ich stand bei meinem Motorradfahrer Reto und habe mit dem nett geplaudert und so ein kleines Briefing gehabt, hatte die Kamera am Anschlag, habe die ersten Athleten natürlich auch schon gefilmt, die dann losgefahren sind und habe mitbekommen, dass die Frauen aus dem Wasser kommen und habe mich die ganze Zeit darauf eingestellt, ja okay, jetzt kommen die in den nächsten Sekunden und Minuten. Und habe mich erst mal gewundert, wieso die so unfassbar lange zum Wechseln brauchen und wieso niemand kommt. Es kamen dann aber doch relativ viele Leute, und zwar die Athleten, die alle ihre Sachen gepackt haben und nach Hause gefahren sind. Das kam mir dann erst mal komisch vor, bis dann Motorradfahrer von Erdrutschen und Abbruch und so erzählt hat.
Ja. Genau, und relativ schnell kamen dann aber auch schon die Profis zurück von ihrer kurzen Ausfahrt, die sie dann gemacht haben in Richtung Flüe La Paz.
Ja, Flüe La Paz, sorry für den Versprecher letzte Woche. Es ging nicht um den Sentis-Pass, falls es den überhaupt gibt. Es gibt einen Berg namens Sentis, aber Flüe La Paz, der liegt auf 2300 Metern Höhe oder
ja,
so.
Genau, ja.
Das heißt, kalt wäre es eh gewesen. Die Veranstalter haben schon im Vorfeld reagiert und haben das Prozedere angepasst. Die Abfahrten wären aus der Wertung rausgenommen worden. Habt ihr da Resonanzen von den Profis bekommen, wie sich das ausgewirkt hätte auf Renndynamik und so weiter?
Ja, richtige Entscheidung. Definitiv, weil das also wäre nicht nur zu kalt, sondern auch einfach viel zu gefährlich gewesen. Die mussten Jacken anziehen dann oben für die Abfahrt und auch Handschuhe, also das war verpflichtend. Und ja, von der Renndynamik, also hatten natürlich leichte Athleten dann noch umso mehr einen Vorteil, hätten die gehabt, weil die natürlich da hochfliegen und auf der Abfahrt eher Nachteile gehabt hätten, was aber dann zu dem Zeitpunkt egal gewesen wäre. Also es hätte schon das Ergebnis definitiv verändern können.
Ja. Mhm. Ja, dann kam der Abbruch, Resonanz im Profibereich, habt ihr gesagt, habt ihr von Age-Gruppern was gehört, wie die es aufgenommen haben?
Ja, auch durchweg.
Haben alle Verständnis
positiv
dafür gehabt.
Und also
jeder hat ja auch das Gewitter gehört, es wäre einfach fahrlässig gewesen, da Leute noch ins Wasser zu lassen, weil man hat den Donner gehört und Blitze auch gesehen, also das war die richtige Entscheidung.
Ja, was bleibt von dem Rennen? Eine Ergebnisliste vom Schwimmen. Und die ist, glaube ich, nicht mal öffentlich, oder habt ihr was gesehen?
Ich habe keine Ergebnisse gesehen, nein.
Ja, der angekündigte Live-Ticker oder die angekündigte Live-Timing-Funktion hat auch nicht stattgefunden. Also wir waren auch so ein bisschen im Dunkeln. Ich habe ja von hier aus versucht, einen Ticker zu machen, der dann auch natürlich schnell abgebrochen war. Aber wir haben auch gesehen, das Interesse der Öffentlichkeit war groß an diesem Rennen. Also
ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass das für die Athleten jetzt eben so eine Probe unter Wettkampfbedingungen war. Also das Rennen wurde zwar nicht zu Ende geführt, aber im Gespräch vorher haben viele ja auch gesagt, dass die Routine für den Wettkampf momentan absolut fehlt. Insofern war es vielleicht gar nicht so verkehrt, das mal wieder zu durchlaufen als Athlet.
Und als Journalist.
Auch das, natürlich. Genau. Das war auf jeden Fall sehr lehrreich für uns. Ich werde mir bessere Regenkleidung besorgen
müssen. Ja, wir haben ja auch hier diverse Motorradtrainings schon gemacht in Hamburg. Ja, also letztendlich war es ein gutes Lehrstück für uns alle.
Total,
ja. Wie war das mit der Reise in die Schweiz? War es irgendwie anders, als wenn man sonst gereist ist?
Habe ich nicht so empfunden.
Ihr seid ja nach Zürich geflogen zunächst und dann mit dem Mietwagen weiter?
Genau, also klar, Maskenpflicht. Ich muss aber sagen, dass ich mich am Flughafen und im Flugzeug sicherer gefühlt habe, als wenn ich hier in Hamburg mit der S-Bahn mal unterwegs bin oder in die Heimat nach Frankfurt fahre mit dem Zug. Also da habe ich jetzt keinen Unterschied in der Sicherheit irgendwie feststellen können. Und also die Leute verteilen sich am Flughafen sehr viel besser als in einem Bahnhof, hatte ich den Eindruck. Und sonst war das also alles in Ordnung.
Ja, ich bin lange nicht mehr geflogen. Ich muss nächste Woche in die Schweiz. Bin mal gespannt.
Brauchst du dir keine Sorgen machen.
Du musst mir keine Sorgen machen. Sehr gut. Nee. Ja, das war dann also eine kurze Triathlon-Saison. Wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen, dass der ein oder andere Athlet ja seine Form jetzt auch noch mitnimmt. Es stehen ja dann doch wieder ein paar Rennen an.
Ja, und wieso ist alles auf einmal?
Alles auf einmal. Wochenende. Genau. Ja, also euer Endfazit, Davos, es war eine Reise wert.
Das auf jeden Fall.
Ja. 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 Also Fazit ist durchweg positiv, würde ich sagen.
Ja. Aus beruflicher, also aus journalistischer und sportlicher Sicht auch, denke ich.
Ja. Ja. Und die Athleten kennen jetzt auch eure Gesichter.
Das auch.
Hoffen wir darauf, dass wir uns im nächsten Jahr da draußen viel, viel öfter sehen.
Ja, und ich denke, man kann auch festhalten, dass Triathlon unter so Bedingungen, dass es möglich wäre, wenn auch das Wetter dann dementsprechend mitspielt. Aber wenn wir uns dann nächstes Jahr komplett auf derartige Veranstaltungen einstellen müssen, dann wird das auch so umsetzbar sein, weil einfach die Erfahrungswerte jetzt viel, viel größer sind und man von vornherein damit planen kann.
Ja, ansonsten machen wir noch so eine andere Motorradtraining noch.
Ja.
Und Interviewtraining und alles, was wir in den letzten Wochen hier geübt haben. Ja, das Ganze war ein Challenge-Rennen, ja, Challenge genauso gebeutelt wie alle anderen auch vom Saisonverlauf, aber Challenge hat in den letzten Tagen eine neue Aktion ins Leben gerufen, die wollen in verschiedenen Dimensionen neue Akzente setzen zum Thema Nachhaltigkeit und das Erste, was sie jetzt ins Leben gerufen haben, ich weiß nicht, ob das schon in Davos zum Tragen kam, ist die Partneraktion mit einer Organisation, die nennt sich Souls for Souls, also Sohlen für Seelen. Da geht es darum, dass jeder, der jetzt bei Challenge-Rennen startet zukünftig, da alte, noch irgendwie gut erhaltene Laufschuhe mitbringen kann und die da in einem Container spenden kann und die werden dann guten Zwecken zugefügt.
Ja. Das war in Davos auch der Fall.
War auch der Fall.
Ja.
Die waren dann wahrscheinlich nass. Aber
ich habe hab keine Schuhe gesehen, ehrlich gesagt, aber ich habe die Container gesehen, also so wie Mülltonnen groß, würde ich sagen, konnte man Schuhe reinwerfen.
Ja, feine Aktion, können wir nur unterstützen, können wir alle zu auffordern, ja, da sich zu beteiligen. Wir haben ja auch schon mal so verschiedene Schuhspenden gemacht oder aus großen Schuhtests Schuhe in Massen verkauft und dann das Geld, die Erlöse guten Zwecken zugefügt. Also da einmal Kudos an Challenge Family, das ist eine schöne Aktion und gerade in diesen Zeiten kann man auch mal trotzdem im Hinterkopf behalten, dass man auch mal was Gutes tun kann.
Ja.
Ja, bevor wir zu dem kommen, was dann kommt im Triathlon, da sind gerade ein paar spannende Sachen im Geschehen, haben wir einen Präsenter dieser Ausgabe für euch. Dieser Podcast wird euch nämlich präsentiert von Artgerecht. Das ist ein junges Unternehmen aus Frankfurt am Main. Anna, da kommst du her.
Ja, genau.
Ja, also junge, gute Sachen kommen aus Frankfurt am Main. Bei Artgerecht dreht sich alles um das Thema Gesundheit und Ernährung und die haben da ein Produktsortiment auf den Markt gebracht an hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und das ist ziemlich vielfältig, da gibt es eine ganze Menge im Programm. Auch Profis sind da engagiert, die arbeiten seit 2 Jahren erfolgreich mit Florian Angert und Andreas Dreiz zusammen Und es gibt zwei Produkte, die artgerecht gerne den Hörern von Carbonlactat vorstellen möchte. Das ist einmal das Produkt Amin. Das sind Aminosäuren, die aus Gemüse fermentiert werden und für eine schnellere Regeneration sorgen sollen. Und das Produkt Energy, das ist Ribose, also ein Zucker, der für noch mehr Energie während des Sports sorgen soll. Und mit dem Code TRIMAG10, alles in Großbuchstaben, TRIMAG10 in Ziffern dann, TRIMAG10, könnt ihr das Ganze auf der Website artgerecht.com zu einem Preisvorteil von 10% kaufen. Die beiden Produkte, die gibt es als Sticks, das sind so Tütchen mit Pulver drin.
Genau, Einnahme ohne Wasser, genau. Dann meistens.
Eben auch für Trainingslager und so weiter geeignet, man muss nicht groß irgendwie Flüssigkeiten mitnehmen, sondern einfach nur diese Sticks. Und wie gesagt, die gibt es auf artgerecht.com, wenn ihr euch da umschaut. Ihr könnt auch andere Produkte in euren Warenkorb tun. Dieser Code TRIMAG10, der wird euch eben auf diese beiden Produkte Amin und Energy angerechnet. 10% Preisvorteil für die Hörer von Carbon und Lactat. Ja, nach der Challenge ist vor dem Ironman und zwar ganze 3 Stück am Wochenende, nachdem da auch lange Monate Pause war, geht es wieder los.
Geballte Ladung.
Wir reden über Rennen, die stattfinden in Estland, in Polen und in Frankreich. Ja, in Estland sogar mit der Langdistanz. Ja, wir sind da im engen Kontakt mit dem Veranstalter. Ist man also so mutig, am Samstag beide Rennen an den Start zu bringen. Es gab vor allen Dingen noch viele Fragen und Bedenken bezüglich der Einreise, gerade aus Deutschland. Wir wissen, dass einige Athleten, einige Age-Grupper anreisen über Helsinki, Direktflug von vielen Flughäfen in Deutschland, und dann geht es mit der Fähre rüber nach Tallinn. Aber einige Profis sind auch auf dem Weg. Am Samstag eben beide Rennen. Profis starten nur auf der 70-3-Distanz. Das Langdistanzrennen ist ein reines Age-Grupper-Rennen, so ich das verstanden habe. Am gleichen Wochenende geht es auch an den Start in Gdynia in Polen, das ist bei Danzig, und in Frankreich in Les Sables d'Olonne findet ein Profirennen statt und ihr wisst, wer wo startet.
Ja, genau. Fangen wir in Estland einmal an. Genau, da ist das eine illustre Runde definitiv. Da startet Sebastian Kienle, der auch jetzt in Davos am Start war, nicht im Ziel, wie alle anderen auch. Und dann erstmal überlegt hat, ob er da überhaupt an den Start geht oder jetzt die Saison einfach abhakt. Aber er scheint sich jetzt dafür entschieden zu haben. Dann Patrick Nilsson auch am Start. Man muss allerdings dazu sagen, dass viele Profis auf vielen Startlisten stehen, weil sie versuchen, alles mitzunehmen bzw. sich alles offen zu halten.
Das alte Ironman-Dilemma ist noch nicht gelöst für
Deshalb,
uns.
Deshalb ja. Kann man da so richtige Aussagen nur bedingt treffen. Nils Frommholt steht auch auf der Startliste. Alexander Schilling, Andreas Dreitz, Rüdi Wild und Thor Bendix-Madsen.
Ja, wir hören auch vom Veranstalter, der sagt, die Startliste ändert sich täglich. Ja, ja. Also wir können es selber noch nicht genau sagen. Ja, das ist einfach der Situation geschuldet jetzt. Wir wissen, dass Athleten auch Corona-Tests vorsorglich gemacht haben, falls man die dann braucht bei der Einreise. Wir haben gehört, es soll angeblich für den Ironman in Tallinn eine Sondergenehmigung geben, was die Einreise betrifft. Wir haben auch schon von ersten Athleten gehört, dass es überhaupt kein Problem war, einzureisen. Wird hochspannend.
Mhm. Ja. In Polen genauso. Da ist die Startliste auch einigermaßen prominent. Also Patrick Lange steht drauf, Florian Angert, Michael Rehlert, Jan Stratmann und auch Boris Stein, der auch in Davos am Start war. Und das Rennen natürlich auch nicht zu Ende bringen konnte, der aber im Gespräch nach dem Rennen auch schon seinen Blick in Richtung Polen, Gdynia gerichtet hat und eine gute Rolle spielen wird auf jeden Fall.
Ja. Und auf der Rückreise direkt nochmal in Vorarlberg in Österreich bei einem Swim and Run gestartet ist und da neuen Mut wieder gefasst hat für genau. Das Rennen jetzt am Wochenende.
Ja, sehr schön. Und in Frankreich?
In Frankreich gibt es eine ganz offizielle, auch relativ ausführliche Startliste. Da steht Andreas Böcherer drauf. Der wollte eigentlich auch nach Davos kommen, hat sich dann aber kurzfristig entschieden, das nicht zu tun, weil zu riskant mit Wetter und so weiter. Genau, der will es jetzt in Frankreich wissen. Dann stehen da noch drauf Frederik van Lierde, Rudi van Berg, David McNamee, Peter Hemerick steht da auch drauf. Da weiß man aber auch nicht, ob der jetzt wirklich an den Start geht. Dann der Sieger aus Hamburg vom letzten Jahr, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Christian Höhenhaug.
Ja, es gibt auch im Dänischen, ich habe mit verschiedenen Dänen
gesprochen. Je nachdem, aus welcher Gegend man kommt, ja. Wie dem auch sei. Jeder weiß, wer gemeint ist. Bad Arnutz steht noch drauf und auch bei den Frauen sieht das Startfeld relativ gut aus. Sind natürlich deutlich weniger wie meistens Frauen auf der Startliste, aber zum Beispiel Caroline Lehrieder, Finella Langridge, die jetzt auch in Davos dabei war, und Alexandra Tondeur aus Belgien.
Finella Langridge, die in Davos übrigens sich dafür ausgesprochen hat, dass der Fluella Pass in Finella Pass umbenannt wird.
Ja.
So weit sollte es leider nicht kommen. Ja, also spannend, ein großes, also eigentlich letztendlich das größte Rennwochenende, was wir dieses Jahr hatten und vielleicht bis zum Jahresende haben werden. Ja, die Profis wollen, ja, die waren jetzt halt, hatten endlich mal so einen Anker mit Davos, haben sich darauf hin trainiert und ja, haben eine gewisse Form, die sie jetzt natürlich auch ausleben wollen. Für den einen oder anderen geht es ja vielleicht auch noch um die Quali zur 73 WM im nächsten Jahr, wobei das ja auch alles noch sehr in den Sternen steht, wie Quali-Modi sich vielleicht noch ändern und anpassen werden. Aber ja, wir freuen uns drauf. Wir werden über alles berichten am Wochenende. Vor allen Dingen werden wir aber berichten über die WM in Hamburg am Samstag, die beiden Sprintrennen, die eben durch den Ausfall aller anderen Rennen jetzt zur Weltmeisterschaft hochgegradet wurden. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal noch nicht im Podcast. Das ist mal so, wir nehmen dienstags irgendwie tagsüber auf und dann hinterher kommen die Knallermeldungen aus der Szene. Hamburg am Wochenende WM. Am Samstag starten, glaube ich, zuerst die Männer und anschließend die Frauen. Top-Starterfelder da. Das Ganze natürlich auch unter Corona-Bedingungen. Ursprünglich war geplant, dass die WM-Serie doch noch verkürzt, aber immerhin stattfinden sollte. Es sollte noch ein Rennen auf dem Formel-1-Kurs von Montreal geben und es sollte noch ein Rennen auf den Bermudas geben oder in Bermuda. Da haben wir uns schon intern drüber unterhalten, was nun die richtige Variante ist. Gab es eigentlich eine finale Lösung?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, es ist beides richtig. Ja? Man kann ja auch sagen, auf Hawaii und in Hawaii. Ja? Also in Hawaii ist dann im Start und auf Hawaii ist auf der Insel. Ja.
Also ich finde immer, wenn es Inseln sind, sagt man auf.
Ja.
Ich weiß nicht genau, diese Seychellen, ob die unabhängig sind oder so, aber da würde ich ja auch sagen, auf den Seychellen, auf den Malediven.
Aber man sagt ja auch also, in Irland.
Ja, anderes Thema.
Anderes Thema.
Nicht unsere Kompetenz.
Ja, also die beiden Rennen sind aber ausgefallen und dann hat man sich auf kurzem Dienstweg in einem auch Digital-Meeting bei der ITU darauf verständigt, dass Hamburg eben abgegradet wird zur Einzel-WM. Und wer sich erinnert, das gab es schon mal, 2007 hat, jetzt muss ich gerade überlegen, das war das vorletzte Einzel-WM-Rennen der Triathlon-Geschichte bis dato stattgefunden. 2008 gab es dann nochmal eine Einzel-WM und ab 2009 dann die World Triathlon Series. Und 2007 in Hamburg, prominenter Sieger Daniel Unger aus Deutschland. Und das kann ich schon mal verraten, mit dem machen wir die große WM-Vorschau, da er inzwischen als Trainer unterwegs ist mit der Nationalmannschaft. Und er ist natürlich nicht erst am Samstag in Hamburg, sondern wahrscheinlich am Donnerstag werden wir mit ihm im Podcast auf die WM 2020 vorausschauen und natürlich so ein bisschen zurückblicken auch aufs Jahr 2007, wo er hier den Endspurt gegen Javier Gomez angezogen und gewonnen hat. Da freue ich mich sehr drauf. Ja.
Da wusste ich noch gar nicht, dass es Triathlon gibt überhaupt. Da war ich 14 ungefähr.
Ja, ich war da schon ein bisschen älter und ich weiß, es hat auch in Strömen gegossen damals zur WM. Es war aber ein großartiges Triathlon-Spektakel. Lange her. Ole von Beust war Bürgermeister von Hamburg, stand unter dem Regenschirm mit Klaus Müller-Ott zum Start, der damals Präsident der Deutschen Triathlon-Union war. Das Ganze eben mit vielen Age-Grupper-Rennen damals war eine großartige Geschichte und ja, jetzt gibt es die Fortsetzung natürlich im Kleinen, auch wir sind reglementiert, auch die Medienzugänge sind ganz, ganz anders und sehr restriktiv und ich sollte vorher keinen Sport machen, weil zum Beispiel am Eingang zum Stadion, was großzügig abgezäunt wird da im Stadtpark, die Körpertemperatur gemessen wird und wer über 38 Grad hat, kommt nicht rein. Also wir müssen irgendwie, glaube ich, für Ersatz sorgen, falls einer von uns da irgendwie zu sehr schwitzt oder so. Naja, alles wie gesagt unter eingeschränkten Bedingungen.
Kühlweste anziehen.
Ne? Kühlweste anziehen, genau. Ich weiß nicht, das Wochenende soll wieder ein bisschen besser werden, nachdem es jetzt vorher ein bisschen regnen soll, aber wir sind natürlich sehr gespannt und dann vor allen Dingen auch auf das Mixed Relay WM-Rennen am Sonntag. Die deutsche Besetzung wird erst nach den Einzelrennen am Samstag festgelegt, aber Deutschland hat da ja schon auf dem Podium gestanden, hat auch schon den Titel gewonnen. Das muss ich gerade überlegen. In der Besetzung Anja Knapp, Anne Haug, Franz Löschke und Jan Frodeno. Ja, also mit unseren beiden aktuellen Hawaii-Weltmeistern, Ironman-Weltmeistern damals im Mixed-Team-Relay auf den ganz, ganz kurzen Strecken. Und ja, immer ein großes Spektakel, das ganze Sonntag dann live im Fernsehen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und wie gesagt, die Vorschau auf das Ganze gibt es dann mit Daniel Unger auf diesem Kanal.
Die meisten Profis sind auf jeden Fall schon angereist international und trainieren fleißig im Stadtpark.
Ja, Hamburger Stadtpark, ja bekannt vom Stadtpark-Triathlon. Hat einer von euch da mal mitgemacht?
Ich letztes Jahr.
Du hast da letztes Jahr mitgemacht?
Ja, auch relativ schlechtes Wetter.
Wie immer eigentlich, ne?
Es war kalt, meine Füße waren, glaube ich, noch nicht aufgetaut, als ich im Ziel war. Also ich bin mit tauben Füßen losgelaufen, das ist gar nicht mal so angenehm.
Ja, was kannst du den Profis an Tipps mitgeben? Höhenmeter brauchen sie nicht mehr trainieren?
Nee, das definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Radstrecke ist wie beim Stadtpark-Triathlon.
Ein bisschen kürzere Runden.
Ja. Ja, also da kann man auf jeden Fall schnell unterwegs sein und ja, schade, dass es dass keine Zuschauer zugelassen sind. Das ist sicher für die Profis auch eine andere Nummer dann, weil die sich ja sicherlich auch dadurch angespornt fühlen. Mhm. Ja, aber das ist jetzt nicht zu ändern dieses Jahr.
Ja, also wie wir es gelesen haben, gibt es auch überhaupt keine Hoffnung, da irgendwie einen Blick zu erhaschen. Es gibt Sichtschutzzäune und von daher, ja, Hamburg freut sich natürlich, eine der wenigen Weltmeisterschaften, die es überhaupt im Sport gibt, in diesem Jahr sportartübergreifend ausrichten zu dürfen. Aber das Ganze ist dann eben nicht das Spektakel, wie wir es hier aus der Innenstadt kennen, sondern ja, eine mehr oder weniger sterile Veranstaltung. Wir werden darüber berichten, wie sich das Ganze dann anfühlen wird.
Ist die Frage, ARD überträgt?
Ich glaube, es wechselt sich ab an beiden Tagen.
Ja, dann.
Ist die Frage, wie viele Zuschauer vielleicht doch kommen, um einen Blick zu erhaschen. Es gibt ja ganz häufig die Situation, dass dann Leute da vor Ort sind, weil sie meinen, sie könnten doch noch irgendwo durch den Spalt irgendwas erkennen. Also ich würde noch nicht ausschließen, dass da vielleicht der eine oder andere tatsächlich unterwegs ist.
Ja, animieren wollen wir dazu nicht.
Nein,
ja,
auf keinen Fall.
Oder auf einen Baum klettern und von oben gucken.
Genau. Aber die, Vorkehrungen sind ja so, dass man sich das eigentlich sparen kann.
Ja.
Um das hier nochmal klar zu sagen.
Genau, genau. Und das Format lässt sich auch, glaube ich, am besten im Fernsehen verfolgen.
Genau.
Ja. Ich weiß, ich hab gesehen, auch durch einen Zaunspalt habe ich gesehen, wie Jan Ulrich Olympiasieger wurde in Sydney 2000. Da hatte ich keine Akkreditierung. Da ging sowas noch. Aber ich glaube, heute unter solchen Bedingungen, wie wir sie gerade haben, da wird auch enorm drauf aufgepasst.
Ja.
Das ist eben.
Ich denke, dass man da besser bedient ist, sich einfach vor den Fernseher zu setzen und das in einer guten Live-Übertragung sich da anzuschauen.
Genau.
Ja, auf der Rolle.
Ja.
Das wäre doch eine Maßnahme.
Das werde ich auch machen, aber nur, wenn das Wetter schlecht ist.
Also nicht.
Sonst fahre ich draußen.
Ja, so viel zum Geschehen bei den Profis. Es gibt aber noch eine andere Veranstaltung, die fürs Wochenende auf dem Plan steht, und zwar, so wie wir es lesen, eigentlich die größte Triathlon-Veranstaltung des Jahres in Berlin.
Berlin.
Ja,
genau.
Jetzt wissen wir, Menschenaufläufe in Berlin sind gerade ein bisschen heikel. Ja, trotzdem, meine Zahl, die ich im Hinterkopf habe, ist 2000 Triathleten.
Genau, sogar über 2000 habe ich jetzt gehört, an zwei Tagen allerdings, die dann unterwegs sind auf der Strecke.
Ja.
Ja, der Berlin-Triathlon. Der offensichtlich, wir haben gehört oder uns wurde zugespielt, dass der gar nicht genehmigt wurde. Auf Rückfrage beim Veranstalter kam dann aber heraus, dass alle Genehmigungen vorliegen von den entsprechenden Behörden und dass der Triathlon durchgeführt werden kann und auch durchgeführt wird. Der hat die sportrechtliche Genehmigung auch von der Berliner Triathlon Union, die allerdings, und da kommen die beiden nicht zusammen, für das Hygienekonzept gar nicht ihr Go gegeben haben, sondern die sehen das Hygienekonzept nicht ganz ausgereift.
Und darum gab es da wohl Querelen, ja, und eine nicht genehmigte Veranstaltung, wenn sie denn durchgeführt wird, hat immer zur Konsequenz, dass ein Startpassinhaber, der an den Start geht, auch gesperrt werden könnte.
Genau, das würde in diesem Fall allerdings nicht passieren. Da hat die BTU gesagt, die Athleten können eigentlich nichts dafür. Viele wissen auch gar nicht um die Regularien. Insofern würden die da dann ein Auge zudrücken und sagen, wer dort startet und einen Startpass hat, wird nicht gesperrt, sondern darf auch zukünftig an Rennen teilnehmen.
Ja, du hast erwähnt, Hygieneregelungen. Also die Veranstaltung ist ja groß, aber Genau. Man versucht sie so weit wie möglich zu entzerren natürlich.
Genau, der Veranstalter hat auch ein Hygienekonzept entwickelt, dass er ein Einbahnstraßensystem beispielsweise in der Wechselzone eingeführt hat oder einführen wird, dass nur 4 Athleten gleichzeitig beim Einstieg zum Schwimmstart zugelassen sind. Die werden sich dann im Wasser allerdings trotzdem offensichtlich begegnen. Ich habe nämlich nirgendwo etwas dazu lesen können, dass es keinen Massenstart beim Schwimmen gibt. Die maximale Startwellengröße wird allerdings 300 Athleten betragen. Ganz ausgereift scheint das der BTU nicht zu sein. Und auch nicht mit den Hygieneempfehlungen der DTU vereinbar. Das ist ja das, was eben über allem schwebt und woran sich die Veranstalter halten sollten. Ich hatte dann noch mit dem Präsidenten der BTU gesprochen, mit Oliver Büttel. Und er hatte eigentlich insgeheim gesagt, vielleicht wird die Veranstaltung noch tatsächlich abgesagt, weil ihm ist nicht ganz wohl dabei. Und wenn es klappt und die Veranstaltung ein Erfolg wird, ist das natürlich super für den Triathlon und für Veranstaltungen in der Zukunft, weil das dann eben zeigt, dass auch dieses Konzept funktionieren kann. Man muss aber auch sagen, wenn das eben nicht funktioniert, dann würden die Veranstalter dem Triathlon einen Bärendienst erweisen, weil dann würde immer ganz genau geschaut werden, wie sieht das Hygienekonzept aus und können wir das überhaupt zulassen?
Ja, heikles Thema, heikles Thema.
Man muss da auch nochmal zur Radstrecke sagen, ich habe selbst überlegt, ob ich mich da anmelde und ob ich da starte, habe mich dann, nachdem ich die Radstrecke gesehen habe, dagegen entschieden, weil das ganz kleine Runden sind, die oft durchfahren werden mit Windschattenfreigabe, weil das anders ja auch überhaupt nicht lösbar ist.
Sogar auf der Mitteldistanz.
Ja, auch auf der Mitteldistanz, da muss man unfassbar viele Runden dann fahren und also allein dadurch können die Abstände ja gar nicht gewährleistet werden.
Genau, noch dazu geht das durch den Treptower Park oder in Nähe des Treptower Parks. Da sind am Wochenende viele Leute unterwegs, wenn das Wetter gut ist, noch viel mehr. Also es ist schon, wird interessant zu sehen, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Es sind insgesamt 6 Starts oder 6 Distanzen an 2 Tagen. Ja, schauen wir mal, wie das sich dann entwickelt.
Ja, es war ein spannender Tag gestern, weil so wie ich es rausgehört habe aus verschiedenen Gesprächen, war der Status tatsächlich morgens noch so richtig genehmigt ist das nicht. Die Veranstaltung war auch nicht auf der Website der Deutschen Triathlon Union verzeichnet, wo ja letztendlich die Informationen der Landesverbände zusammenfließen.
Genau.
Ja. Und abends oder am Nachmittag kam dann noch ein Telefonat, wo es hieß, ihr habt da ja ganz schön Staub aufgewirbelt. Aber es ist jetzt alles auch rechtlich sicher und konform. Natürlich muss sich jeder Beteiligte fragen, wie weit haftet er auch im Fall einer Genehmigung, wenn das Ganze schief läuft.
Ja? Genau, und die BTU hat sich da schon rückversichert, also sie haftet nicht, wenn etwas schief läuft.
Ja, das ist, glaube ich, ein springender Punkt dabei. Ja. Also ganz wohl ist mir nicht bei dem Gedanken da dran, ja, dass jetzt diese Veranstaltung in dieser Größe da stattfindet. Aber natürlich freuen wir uns aus der Triathlon-Perspektive, dass etwas stattfindet. Aber
und wir drücken die Daumen, dass es klappt.
Ja, ja. Und dass alles gut geht, genau. Natürlich. Ne? Also letztendlich muss man ja aus allem, was jetzt passiert, lernen und Konsequenzen ziehen und dann einfach mal schauen, was kann man daraus mitnehmen ins neue Jahr, weil wir wissen alle, Corona ist im nächsten Jahr noch nicht weg.
Genau. Ja, ich hatte mit Felix Walkshöfer noch gesprochen, dem Organisator der Challenge Rot, und der hatte mir auch gesagt, dass es eben eine gewisse Angst gibt in den Behörden auch, Rennen zu genehmigen, weil derjenige, der ein Rennen genehmigt, bei dem nachher etwas passiert, also ein Hotspot-Szenario beispielsweise, der muss sich halt auch Fragen gefallen lassen. Dann ist es leichter, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und zu sagen, ich genehmige das lieber nicht, dann ist man auf der sicheren Seite. Also es ist eine schwierige Situation für Veranstalter und Behörden, da einen Mittelweg zu finden und aufeinander zuzugehen und auch wirklich Konzepte zu erarbeiten und vorzulegen, die beiden Seiten gefallen.
Mm-hmm. Ja, und dieses Hand in Hand hat da in Berlin offensichtlich nur sehr schleppend stattgefunden.
Genau.
Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Ja. Ja, es bleibt spannend und wir werden uns das natürlich ganz genau anschauen und dann nächste Woche darüber sprechen, ob das Ganze in dieser Größenordnung dann tatsächlich durchgeführt wurde. Also wie gesagt, gestern gab es auch noch Stimmen von Leuten, die sich durchaus auskennen, die sagen, wahrscheinlich wird es da zu Problemen können, wenn erstmal die Gitter aufgebaut werden, weil eben noch nicht alles in trockenen Tüchern ist. Ja, und dann natürlich auch da verschiedene Ämter Handhaben haben.
Genau, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Veranstalter tatsächlich Gitter aufbauen würde, wenn er die Genehmigung nicht vorliegen hat. Weil wenn dann ein Polizist oder einer vom Ordnungsamt vorbeifährt und ihn fragt, was macht ihr hier eigentlich? Und man hat dann keine Genehmigung, dann ist das eine...
Da wäre ein bisschen Erinnerungen an Kölnbach im letzten Jahr.
Das dachte ich auch als allererstes.
Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Also da gab es noch kein Corona, da gab es eher einen Veranstalter, der sein Konzept nicht im Griff hatte insgesamt und... am wenigsten an die Athleten gedacht hat. Ja, jetzt möchte man für die Athleten was durchführen. Natürlich ist ein Rennen in dieser Größenordnung natürlich auch hat es eine gewisse wirtschaftliche Größe, wo eine Absage dann natürlich auch schwerfällt, wenn so viele Anmeldungen vorliegen. Und da gibt es ganz verschiedene Arten nach wie vor mit der Thematik Startgelder und so umzugehen. Bengt, ich glaube, du hast dich damit so viel beschäftigt wie kaum jemand sonst in diesem Lande.
Das kann gut sein. Ja, ich habe die eine oder andere Stunde damit zugebracht. Das stimmt wohl.
Ja, ich habe noch gehört aus Davos, ich hatte auch noch mit dem Veranstalter gesprochen, die sagen, wir wollen natürlich den Athleten jetzt irgendwie da entgegenkommen fürs nächste Jahr, die jetzt eben ihr Rennen nicht zu Ende bringen konnten. Anderes Beispiel von der Tortur, die in der Schweiz stattfinden sollte, ein Radrennen, was abgebrochen werden musste wegen eines schrecklichen Todesfalls auf der Strecke. Das wurde abgebrochen für die, die auf der langen Distanz unterwegs waren, aber die auf den kurzen Distanzen gemeldet hatten, die konnten überhaupt nicht antreten, da hat einfach nichts stattgefunden. Und da haben wir gehört, dass denen jetzt angeboten wurde, dass sie im nächsten Jahr 25% Rabatt auf das Startgeld bekommen. Also heikles Thema.
Genau, aber das ist immer ganz wichtig, das habe ich so erfahren in den Gesprächen, die ich geführt habe, auch, dass es eben eine faire Lösung gibt. Also, dass ein Veranstalter nicht seinen Vorteil durchdrücken möchte, sondern dass man auch ins Gespräch geht mit den Athleten und sagt, was können wir machen, damit ihr quasi uns weiterhin unterstützt und womit seid ihr zufrieden mit welcher Regelung? Ob das jetzt am Ende das komplette Startgeld ist oder nur ein Teil, das hängt immer davon ab, wie die Kommunikation läuft. Also es gibt auch genug Beispiele, wo Athleten gesagt haben, ich hätte euch ja gerne eine kleine Spende gegeben von dem Startgeld. Ich will gar nicht alles zurückhaben, aber so wie das jetzt gelaufen ist, dann nicht. Und ich habe mich halt sehr viel um die Rückerstattungsoptionen von Ironman gekümmert und da war halt oftmals die Kritik, dass Ironman in dem Fall kommunikativ einfach ganz schwach gehandelt hat. Also die Athleten wurden in den seltensten Fällen wirklich offen informiert darüber, was geht, und dann hat Ironman Optionen angeboten, mit denen eben nicht alle zufrieden waren, weil sie die gar nicht wahrnehmen konnten. Wenn jetzt jemand ins nächste Jahr sein Rennen transferieren sollte, aber da gar keine Zeit hatte, dann wünscht er sich natürlich eine Option. Und ob das dann drei Rennen sind aus dem Rennkalender, die vorgeschrieben sind, ist dann wieder die Frage, ob das fair ist, weil da vielleicht auch zeitlich gar nichts möglich ist. Oder vielleicht auch trainingstechnisch, weil jemand dann in der Zeit gar nicht so fit ist, wie er es gerne würde.
Ja, aber nochmal zusammengefasst für alle, die Rechtslage ist eindeutig.
Die Rechtslage ist eindeutig. Also ein Rennen, das abgesagt wurde, da hat jeder Anspruch darauf, sein Startgeld zurückzubekommen. Sogar ohne Bearbeitungsgebühr. Das hat mir Sebastian Longré gesagt, der Rechtsanwalt, der sich damit beschäftigt hat und ja auch eine Klage einreichen wollte gegen Ironman, wo Ironman dann aber gesagt hat, okay, ihr könnt für diesen Fall gerne das Startgeld dann zurückhaben. Die Bearbeitungsgebühr wäre eigentlich auch nicht rechtlich in Ordnung. Aber die meisten Athleten sagen dann in dem Fall auch, gut, Bearbeitungsgebühr sehen wir ein, könnt ihr auch gerne nehmen, weil, das muss man ja auch sehen, das ist die andere Seite der Medaille, die Veranstalter natürlich nicht erst Ausgaben haben, wenn das Rennen stattfindet, sondern im Vorfeld, und die sind teilweise auch erheblich. Also insofern wieder das Thema Fairness. Also man muss natürlich fair sein, und als Athlet sollte man auch sehen, dass eben die Veranstalter in Vorlage gehen, was die Finanzen angeht.
Ja. Das wird hochspannend, was im nächsten Jahr im Veranstaltungskalender drinsteht.
Ja.
Ja, also das ist, glaube ich, da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Ja. Wir haben gesehen, die großen Rennen sind angekündigt. Ja. Es gibt Rennen, da hatten für die Ironman-Rennen, ich weiß gar nicht, ob Duisburg schon ein neues Datum hat, ich glaube schon, aber die großen Rennen, Rot hat ein Renndatum, ja, und bei verschiedenen anderen Rennen, irgendwie Challenge Heilbronn, erinnern wir uns, da hieß es, da geht nichts weiter. Ostseeman ist auch eine spannende Frage, ob und wie das weitergehen wird. Also es gibt einige große Rennen, wo man es eben nicht weiß.
Bei Challenge Heilbronn ja noch dabei ist, eine Lösung zu finden mit in Kooperation mit anderen Veranstaltern, dass die das Rennen auf jeden Fall retten möchten.
Ja, das
spannend wird aber auch zu sehen, inwiefern die Veranstalter am Ende ihre AGB vielleicht anpassen, weil sie ja jetzt gesehen haben, der Passus, der drinsteht, der gilt eigentlich gar nicht.
Ja.
Obwohl, also als Athlet glaubt man ja, wenn man eben den Vertrag bekommt, nichts anderes ist es ja, den man unterschreibt als Teilnahmebedingung, dass das eben rechtlich geprüft ist und auch bindend ist, aber ist ja offensichtlich nicht der Fall. Bin mal gespannt, was es da noch für Regelungen gibt nachher.
Ja. Ich selbst habe jetzt auch die Mail bekommen von bei mir war es unterschiedlich, war gemeldet für Ironman Südafrika, für Ironman Hamburg. Für Südafrika kam dann die Mail, hier ist die Bestätigung für den Startplatz nächstes Jahr. Für Hamburg muss ich das jetzt eben aktiv nochmal verifizieren, quasi mit einem voreingestellten Gutschein quasi mich nochmal neu anmelden. Und ja, wir hoffen drauf, dass das auch alles so stattfinden wird. Wie gesagt, das Thema Corona wird uns noch begleiten. Es hängt, glaube ich, davon ab, dass jetzt die Veranstalter ihre Hausaufgaben machen und dass man einfach auch solche Events hat wie Berlin eben, aus denen man lernen kann, was läuft wie, und dass das Ganze im nächsten Jahr noch nicht so aussehen wird, wie es 2019 mal aussah. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber natürlich wollen wir alle, dass es irgendwo weitergeht. Und
die Kommunikation ist einfach das Entscheidende, dass man frühzeitig weiß, woran man ist. Und dann hat, glaube ich, auch keiner irgendwie ein Problem, da eine kleine Spende noch zu hinterlassen.
Ja, ja. So ist das eben. Ne? Und das betrifft ja nicht nur die Sportart Triathlon, das betrifft eigentlich auch so die, da bist du näher dran, die gesamte Laufszene.
Ja, genau. Also ich war auch für 2 Marathons angemeldet, die ich jetzt eh nicht hätte laufen können. Deshalb bin ich da ganz dankbar drum. Aber da war auch, also Startgeld zurück oder im Fall vom Frankfurt-Marathon gibt es einen Gutschein, den man 2021, 22 oder 23 einlösen kann. Also man bekommt dann einfach demnächst einen Code zugeschickt, und wann ich den einlöse, ist dann meine Entscheidung. Das finde ich sehr cool, und in dem Fall habe ich mich dann auch noch für eine Spende entschieden, weil ich das einfach so offen und gut fand, die Kommunikation, und die auch die ganze Zeit Updates einem per Mail zugeschickt haben, wie es jetzt aussieht, und dass sie selbst nicht damit rechnen, dass es stattfindet, und aber noch um Geduld gebeten haben, und das finde ich völlig in Ordnung so.
Und wenn du den Gutschein nicht einlöst, bekommst du das Geld komplett wieder, oder?
Ich glaube, das wäre dann mein Problem.
Ist das rechtens?
So ist das, aber ja, so ist ja die rechtliche Regelung
also,
eigentlich.
Wenn ich einen Gutschein habe, dann.
Genau, wer den bis Ende nächsten Jahres nicht eingelöst hat, der müsste eigentlich sein Geld wieder bekommen.
Ja. Mhm. Und also wenn ich da selbst um Gottes Willen auf gar keinen Fall starten wollen würde, dann dürfte ich den Code ja vielleicht auch weitergeben.
Bestimmt.
Oder so. Aber naja, also das Geld ist ja bezahlt und ich wollte da jetzt starten, kann ich jetzt nicht, und dann kann ich das halt in den nächsten Jahren irgendwann nachholen.
Ja. Berlin-Marathon hätte auch noch diesen Monat stattgefunden, traditionell am letzten September-Wochenende. Da stand ja auch schon lange fest, dass der Marathon so nicht stattfinden kann. Auch da gab es die Möglichkeit im Angebot Startgelderstattung oder Ummeldung, so wie ich das verstanden habe, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und ich meine auch noch in Erinnerung zu haben, dass 85% tatsächlich umgemeldet haben aufs kommende Jahr, weil das ja auch nicht so einfach ist, einen Startplatz für den Berlin-Marathon zu ergattern. Aber am Wochenende des Berlin-Marathons kann man trotzdem laufen. Es gibt eine App vom Berlin-Marathon und es gibt eine Challenge unter dem Hashtag 20139. 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden. Das ist die Weltrekordzeit vom Berlin-Marathon von Eliud Kipchoge von 2018. Und bei dieser Challenge geht es darum, in dieser Zeit so weit wie möglich zu laufen oder Sport zu treiben. Ich glaube, es ist offen für verschiedene...
Ich glaube, es war 2019.
2019 war es im letzten Jahr.
Ich meine auch 2018.
2018
war
der,
ja. Ich glaube, ja.
Genau, letztes Jahr war es ganz knapp drüber, glaube ich. Ja, müsste ich selber nochmal nachschauen.
Muss ich auch nochmal nachschauen.
Also man kann das Ganze sportlich machen. Muss es nicht laufen, man kann auch Inlineskaten und so weiter.
Oder auf dem Fahrrad, genau.
Ja, ich behaupte auch, dass relativ wenige Leute 1 Kilometer in der Pace laufen können. Also mit dem Fahrrad würde ich das schaffen. Ich brauche mich da beim Laufen nicht zu unterhalten, aber das wird schon für sehr, sehr viele Leute sehr, sehr sportlich.
Ja, ich würde wahrscheinlich in der Zeit die Hälfte der Strecke schaffen. Ungefähr.
Ja, ich glaube, auf Inlineskates würde ich einige Mal auf der Nase liegen.
Ja, das geht mir ähnlich. Da würde ich 3 Meter fahren und dann wäre es erstmal vorbei.
Ja, ist aber auch, glaube ich, nicht mehr so ganz in. Ja, also man hat früher mehr Inlineskater, Speed-Inlineskater gesehen als heute. Bengt, wir erinnern uns noch dran. Wir sind ein bisschen älter als Anna.
Das stimmt. Gibt es das heute nicht mehr, Anna?
Also ich wurde früher von meiner Mama dazu genötigt, Inlineskates mit ihr zu fahren. Sie hat das relativ ambitioniert und regelmäßig gemacht und ich konnte das einfach nie. Genauso wenig wie Schlittschuhlaufen oder so. Ich bin dann immer mit diesen kleinen Pinguinen, die mir irgendwann dann nur noch bis zum Knie gingen, Schlittschuh gelaufen, damit ich mich nicht hinlege. Ja, ist nicht mein Ding. Aber da waren in Davos übrigens auch Rollskifahrer am Start.
Okay.
Ich weiß nicht, wie es bei denen dann ausgegangen ist, aber da, also Menschen, die im Winter professionelle Langläufer sind, die fahren im Sommer Rollski, was dann eben so ähnlich ist. Also mit Stöcken haben auch viele Triathleten in der Corona-Zeit als Schwimmtrainingsersatz gemacht.
Genau. Aber die sind auch nicht gestartet dann.
Ja, das wäre auch nicht so ganz geeignet gewesen.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Hype ums Inlineskaten ist so ein bisschen abgeklungen. Ja, das war so, wann war das? Ende der 90er. Ich erinnere mich, ich war in Freiburg gewohnt, da hatte man die Dinge einfach. Und da gab es auch ganz viele Rennen. Das gibt es heute immer noch beim Berlin-Marathon, aber es ist nicht so der Massen- und Breitensport geworden, wie man es damals mal so kurz erlebt hatte.
Genau, aber die Startfelder gibt es ja trotzdem noch bei den großen Laufveranstaltungen.
Ja, ich finde die Sportart auch faszinierend. Das sieht grandios aus, wenn die da in so einer 20er-Kette...
Ja, wenn man das kann.
Wenn man das kann, ja. ich konnte es auch nie.
Ja. Ich auch nicht. Nicht so richtig. Und Schlittschuhlaufen kann ich auch nicht. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass ich aus Flensburg komme, dem hohen Norden. Da ist man ja nicht so wintersportaffin, sage ich mal.
Nee, wohl wahr.
Ja, also das jetzt in Berlin, wo man das dann macht, ist vermutlich egal.
Genau, mit der App kann man sich frei bewegen. Genau. Ja, ein weiteres kleines Highlight im Leichtathletikkalender ist schon an diesem Freitag terminiert. Da gibt es nämlich das Diamond League Meeting in Brüssel. Und wir kennen das Ganze eher so vom Radsport. Da ist das Thema Stundenweltrekord richtig hoch gehandelt. Das Ganze gibt es auch beim Laufen. Den Stundenweltrekord, den hält seit 13 Jahren Haile Gebrselassie mit 21,3 Kilometern. Und Mo Farah, der eigentlich von der Bahn kommt, Olympiasieger erstmals in London 2012, 5.000 und 10.000 Meter, dann auch für den Marathon gewechselt, der kehrt auf die Bahn zurück und möchte eben Gebrselassies Stundenweltrekord knacken. Also kann ich mir kaum vorstellen, so ein Tempo so lange durchzulaufen. Ich frage mich bei solchen Tempi immer, wie lange könnte ich da mithalten? Ich glaube, es würde nach einer Runde relativ übel aussehen um mich, wenn ich überhaupt so weit mitlaufen könnte. Man müsste das mal runterrechnen auf der Runde. Aber 21,3 Kilometer.
Das ist wirklich unglaublich schnell.
Ja, das ist ein ziemlicher Wahnsinn. Ich habe das mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das der Halbmarathon in Hamburg war oder der Marathon. Da stand ich am Streckenrand. Und als die dann gestartet sind, die Führungsgruppe, bin ich mal nebenher gelaufen. Es ist einfach absoluter Wahnsinn. Also ich glaube 500 Meter und dann war auch vorbei bei mir. Nicht mal 500 Meter, Quatsch.
Ich habe da so ein traumatisches Erlebnis. Ich bin mal mit einer Staffel gestartet und wir hatten einen Wunderläufer als Startläufer. Der ist die ersten 16 Kilometer gelaufen. Ich musste dann auf die zweite Distanz, das waren 11 Kilometer, ging los vor dem Alsterhaus. Und ich weiß, dass unser Wunderläufer unsere Staffel in die Position gebracht hat, dass wir gewechselt sind, kurz bevor die Frauenelite durchgelaufen ist. Das heißt, ich habe innerhalb von ein paar Minuten die gesamte Frauenelite an mir vorbeirauschen sehen. Und das war ja nun nicht mal die höchste Weltelite da am Start. Es tat weh. Ich war noch frisch und die war noch frischer. Lass uns überraschen, ob das aufgeht. Ja, ist natürlich immer, wir kennen das eben auch von den Stundenweltrekorden, da müssen alle Bedingungen stimmen. Gerade auf der Radbahn ist das ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da wird auch genau geguckt, welche Location, irgendwie Höhenlagen sind einfach aus aerodynamischen Gründen da besser. Natürlich bekommt man mehr Luft, wenn man nicht in der Höhe ist, aber ja, gucken wir uns gerne an. Zurück zum Triathlon. Bengt, ein weiteres großes Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, was letzte Woche online gegangen ist, was nach einem kleinen Anruf, der zuerst bei mir gelandet ist, bei dir auf dem Schreibtisch gelandet ist und sehr viel Energie gekostet hat, ist das Thema Sponsoring im Triathlon an einem Beispiel, wo es schiefgelaufen ist.
Genau. Ich glaube, zusammenfassend könnte man sogar am Ende sagen oder ein Fazit ziehen, dass die Athleten bei dem Unternehmen, das ich jetzt als Beispiel genommen habe, nicht alleine sind, sondern dass tatsächlich häufiger es vorkommt, dass Sponsoren nicht das halten, was sie versprechen. Also da geht es auch gar nicht um große Geldbeträge am Ende, sondern es fängt eben dann damit an, dass Equipment nicht zur Verfügung gestellt wurde, das eigentlich versprochen war. Und in dem Fall jetzt ging es eben um Verträge für Sportler, für ambitionierte Sportler, die aber nicht ganz oben in der Spitze sind, die gar nicht ablehnen konnten, dieses Angebot. Und dann sind sie in das Team eingetreten, haben den Vertrag unterschrieben, waren voller Hoffnung und Vorfreude auf das, was kommt und wurden letztendlich, zumindest was die Geldzahlung angeht, enttäuscht, weil eben der versprochene Fixbetrag, der eigentlich monatlich fließen sollte, nicht geflossen ist. Und dann fragt man sich natürlich als Athlet, was mache ich dann in dieser Situation? Die sind ja auch darauf angewiesen, weil sie sich darauf verlassen haben, dass das Geld eben fließt. Von einem Fall weiß ich, dass dann eben auch der Teilzeitjob, der vorher noch getätigt wurde, aufgegeben wurde, eben in der Hoffnung, dann sich voll auf den Sport konzentrieren zu können, 7 Tage die Woche. Ja, das war nicht der Fall. Es gab viele Gespräche mit dem Sponsor, der die Athleten vertröstet hat, dass das Geld bald fließen würde. Es gibt nur noch kleine Unregelmäßigkeiten, aber wenn die erstmal abgestellt sind, dann läuft das auch. Haben sie aber bis heute nicht bekommen, offensichtlich, das Geld.
Ja, Hintergrund ist, geht um das Spoosty-Profi-Team.
Genau, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber okay, machen wir.
Das ist ja einsehbar.
Ja, hast recht.
Der Artikel ist ja online. Vorgeschichte ist, dass wir, ich glaube, es war Ende letzten Jahres, hier ein Schreiben bekamen, wo wir mit einer Startnummer, die uns zugeschickt wurde, eingeladen wurden zur Pressekonferenz, wo das Team vorgestellt wurde. Ich glaube, im ersten Aufruf stand noch gar nicht drin, wer denn nun da als Profi an den Start gehen soll. Und sowas kommt ja vor. Also ich sag mal, gefühlt einmal im Jahr kommt irgendwie sowas, juhu, wir gründen hier ein neues Profiteam. Von den meisten hört man dann auch nach 1-2 Jahren nicht mehr viel. So scheint es jetzt sich vielleicht auch zu entwickeln in dem Fall.
Ja, dabei waren die Pläne ganz andere.
Genau,
also jeder Athlet mit einem 5-Jahres-Vertrag ausgestattet. Es sollte halt keine Eintagsfliege sein. Ob es nachher eine Eintagsfliege ist oder nicht, das ist die Frage. 2 Athleten stehen ja noch unter Vertrag. Die würden also auch, wenn sie ihren Vertrag weiter erfüllen möchten, nächstes Jahr dafür sorgen, dass es das Team gibt. Die anderen beiden stehen eigentlich auch noch unter Vertrag, aber denen wurde mitgeteilt, dass sie nicht mehr Mitglied des Teams sind, wogegen die jetzt eben dann auch mit einem Anwalt vorgehen, ja, weil die das so nicht einsehen.
Wir mussten damals erstmal schauen, was ist das überhaupt für ein Sponsor? Ja, also das, es gibt ja, wir wussten auch nicht, was HEP ist, ja, aber inzwischen hat man ja so ein gewisses Bild, wer steckt wo dahinter. Bei Spoosty wusste man nichts, weil es tatsächlich auch neu war. Ja, das ist ja.
Es klang auf jeden Fall vielversprechend, weil schon direkt zu Beginn angekündigt wurde, eine Top-Platzierung auf Hawaii erreichen zu wollen, genau, und ja, das ganz große Ding zu landen.
Ja, und da hat man sich die Athletenliste angeguckt, als sie dann öffentlich war, und hat gedacht, ja, das ist ein ambitioniertes Ziel zumindest, ja, aber man muss auch dazu sagen, dass auch die Ziele um das Produkt sehr ambitioniert waren. Ja. Letztendlich ist es ein Multi-Mix.
Ein flüssiges Nahrungsergänzungsmittel.
Genau. Ja, genau. Eigentlich ein Konzept, was es schon in den 80ern gab. Wir packen alles in ein Produkt rein. Von der Biologie her arg umstritten, ob man das nun wirklich braucht. Ja, das Ganze jetzt irgendwie noch so verpackt, dass es irgendwo bei einer jungen Generation irgendwie vielleicht ankommen könnte. Aber ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der damit in der Öffentlichkeit rumläuft. Also,
ich auch nicht, ne? Wirklich nicht.
Aber das wäre auch äußerst unhandlich.
Das ist wohl wahr. Ich glaube, es geht da irgendwie, es wird in Monatsrationen verpackt, die man dann zu Hause stehen hat, und die Flasche sieht schick aus, die soll man sich dann ins Wohnzimmer stellen oder so. Also letztendlich ein altes Konzept, wo man als Mediziner jetzt sagen muss, okay, ja, mutig, aber braucht man letztendlich nicht. Ja. Multicocktails sind nie so wirksam wie gezielte Supplementierung, wenn man die denn braucht. Also ich sage immer, man kann sich auch gesund ernähren, und das Einzige, was man wirklich braucht als Sportler, ist noch Vitamin D obendrauf, ob man jetzt wirklich von allem alles braucht.
Und B12 gegebenenfalls.
B12 gegebenenfalls, Anna spricht hier als Veganerin, darf ich doch sagen.
Ja, oder? ja, klar. Ne? Ist aber keine Beleidigung.
Nein. Ernährung ist eine hochindividuelle Sache, ja, da darf jeder.
/ vegetarisch, aber auch dann.
Ja. Ne, aber ansonsten, so eine breite Supplementierung braucht man heutzutage eigentlich nicht bei allgemeiner Nahrungsmittelverfügbarkeit, und die man aber auch wahrnehmen muss natürlich. Ja, letztendlich ist das irgendwie ein Produkt, ein Konzept, was längst überholt ist, auf hip getrimmt, und
genau, den einen spricht es an, den anderen eben nicht.
Ja.
Die Zielsetzung ist natürlich relativ ambitioniert. Also Stimmen haben jetzt berichtet, dass der CEO gesagt hat, in, ich weiß gar nicht mehr in wie vielen Jahren, in 5 oder 10 Jahren sind wir so groß wie Red Bull. Ist natürlich eine ganz andere Marke. Red Bull hat eigentlich eine ganz andere Zielgruppe als Energy Drink. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Produkt dann auch so hip sein kann, wie es eben dieser Energy-Drink ist. Ja.
Ja, ich meine, über die biologische Wertigkeit eines Red Bull kann man sich genauso streiten.
Natürlich.
Er hat wahrscheinlich ähnliche Bewandtnis, aber die haben es einfach geschafft. Ja. Und ja. Bei Spoosty hat man so ein bisschen die Sorge, das geht so nicht auf, und der Schritt, da gleich ein Profi-Team anzuhängen, war wahrscheinlich zu ambitioniert. Sollte auf die Marke aufmerksam machen. Am Ende insgesamt, glaube ich, alles ein bisschen groß.
Genau. Am Ende eine Lose-Lose-Situation eigentlich für beide Seiten. Bedingt auch wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie, dass man dann die Verkaufszahlen, die man vielleicht in den Fokus gefasst hat, nicht erreichen konnte und dadurch dann möglicherweise auch die Finanzierung der Athleten gar nicht mehr durchbringen konnte.
Ja. Ja, das ist, ich glaube, abseits vom Renngeschehen sicher die aufwendigste Geschichte gewesen, die wir nur für online gemacht haben.
Die Recherche hat tatsächlich mehrere Wochen gedauert, ja, weil es eben auch unabdingbar war, da wirklich minutiös und ganz kleinteilig alle Belege zu bekommen von dem, was einem gesagt wird. Also da dürfte man eben nicht besonders blauäugig rangehen und denken, was mir jetzt jemand erzählt, das stimmt auch, sondern im Laufe der Recherche hat sich eben auch herausgestellt, dass viele Sachen bei einigen Leuten anders im Gedächtnis hängen blieb, als es tatsächlich war. Und dann war es natürlich gut, die ganzen Belege zu bekommen und die Zahlen schwarz auf weiß zu sehen.
Ja. Ja, auch da bleiben wir natürlich am Ball und gucken, was sich da weiterentwickelt, ob sich die Dinge weiterentwickeln, wie die Profis damit umgehen. Also ein paar sind ja noch dabei, ne? Und andere müssen sich jetzt eben neu orientieren. Sind wir sehr gespannt.
Ja. Genau. Zwei sind, wie gesagt, noch in dem Triathlon-Team, aber das Boosty-Team das Boosty-Sponsorship ist ja auch viel weiter gefasst. Also ich fand zum Beispiel interessant, dass die zwei Athleten eben rausnehmen aus dem Team, aus wirtschaftlichen Gründen, wie es hieß, andererseits aber neue Athleten dann ins Team holen. Aber dann eben, so sagte der CEO, unter wirtschaftlichen Bedingungen, die dann auch passen. Das lässt natürlich einen gewissen Rückschluss zu.
Ja, hochspannend. Das wird jetzt auch die große Frage. Wir haben eben darüber gesprochen, was bleibt am Rennen über, was findet vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr statt. Genauso muss man sich ja natürlich auch im Sponsoring umschauen. Ja, also ich befürchte, dass da viele Sponsorings, die Bestand hatten und eigentlich zukunftsorientiert waren, dass die auch so nicht aufrechtzuerhalten sind. Ja, wenn eine Firma irgendwo seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt, ist es schwer, da zu vermitteln, Athleten zu sponsern, von denen man noch nicht weiß, wie sichtbar die überhaupt sein werden im nächsten Jahr.
Also, genau, genau. Das ist auch bei einigen Athleten, ich hatte jetzt für unsere letzte Ausgabe eine Geschichte gemacht, auch über Finanzen mehr oder weniger, also wie die Lage bei den Sponsoren von Athleten aussieht. Die waren alle froh, dass dieses Jahr die Sponsoren noch dabei bleiben und auch gesagt haben, das ist gesichert. Für nächstes Jahr die Aussicht darauf auch besteht, aber eben auch nicht ganz sicher ist, ob das so weitergeht. Wenn nämlich absehbar ist, dass wir ein ähnliches Jahr wie dieses erleben, dann müssen alle sehen, ob sie das, was eigentlich geplant war, noch aufrechterhalten können.
Ja, und gerade für Nachrückende wird es natürlich noch umso schwerer. Da wird ein Unternehmen vielleicht auch eher sagen, wir stehen zu unseren Engagements, aber neue Sachen, da tun wir uns momentan schwer.
Absolut. Und dann ist es eben für Leute, wo der Sponsorvertrag ausläuft, schwer, eben neue Partner zu finden. Da kann die eine oder andere Karriere relativ schnell vorbei sein plötzlich.
Ja.
Das betrifft letztlich ja alle Branchen.
Genau.
Ja, ja. Klar. Klar, ne? Also da sind wir hoch gespannt. Ja, wir haben, bevor wir zu unseren Kategorien kommen, noch ein Rennen, was stattgefunden hat, was normalerweise so ein bisschen bei uns durchs Raster gefallen wäre. Es gab eine Langdistanz in Deutschland.
Ja, der Knappenman in Losa. Das weiß ich so genau, weil ich einmal die Übersicht über alle Langdistanzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschrieben habe. Und das vergesse ich nie wieder.
Ja, und du hast auch den Bericht darüber geschrieben. Ja, also eine kleine Veranstaltung. Wie groß muss man sich das vorstellen?
1000 Teilnehmer mit 5 verschiedenen Distanzen, also eine Langdistanz, eine Mitteldistanz, Sprint und Olympisch. Genau, sogar mit einem Staffelwettbewerb. Ja, und 1000 Teilnehmer waren am Start.
Das heißt, so viele deutsche Langdistanzfinisher gibt es dieses Jahr nicht. Da konnte man welche feiern.
Ja,
aber genau. Feiern auch wieder natürlich relativ, auch da das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja, ohne Zuschauer, mit Hygienekonzept. Also es durften keine neuen Flaschen, keine Flaschen ausgetauscht werden zum Beispiel, sondern man musste alles dabei haben und das wurde dann wieder neu befüllt. Ja.
Wobei ich immer gelesen habe, dass ein gewisses Maß an Eigenverpflegung immer schon bei dem Rennen stattgefunden hat.
Das kann ich so jetzt nicht beurteilen, aber das, ja, also da, das ist generell jetzt nicht die größte Veranstaltung und da ist auch drumherum nicht so viel, also das hat mehr so Volkslaufcharakter, ganz sympathisch eigentlich.
Ja, ein Naturerlebnis und ein Erlebnis mit sich selbst, genauso wie das, was unser Chefredakteur Nils am Wochenende vor sich hat bei der Hölle von Kuh.
Auch darauf sind wir sehr, sehr gespannt.
Ich glaube,
schade, dass es keinen Livestream gibt.
Ich glaube, das würde er nicht wollen.
Ich glaube aber, er ist auch sehr gespannt, was da am Ende rauskommt.
Kriegt er eigentlich das Redaktionshandy mit auf den Kurs? Haben wir das schon besprochen mit ihm?
Können wir mal absprechen.
Da weigert er sich vielleicht.
Ich glaube
auch. Oder um Hilfe zu rufen. Notfalls. Nee, das wird super.
Ja, ich bin auch fest davon überzeugt. Wir werden das Ganze natürlich auch in Wort und Bild einfangen und sind sehr gespannt, was die beiden mitbringen werden. Marvin wird ihn begleiten.
Ja.
Unser Kollege Marvin Weber. Und das werden sicher eindrucksvolle Bilder.
Nochmal zurück zum knappen Man. Da hat, ist nämlich ganz interessant, die Sprintdistanz hat in der Gesamtwertung Martin Schulz gewonnen, der Paratriathlet. Ja, mit relativ großem Vorsprung auch. Also das ist echt bemerkenswert. Und auf der Langdistanz hat ebenfalls ein Paratriathlet eine Fabelzeit hingelegt in 7 Stunden 29. Ist nicht in die allgemeine Wertung gekommen, weil das eben einfach nicht vergleichbar ist mit Handbike und Rennrollstuhl. Aber man muss halt sagen, dass er quasi Schwimmen, Radfahren und Laufen ausschließlich mit den Armen macht. Und da so eine Zeit hinzulegen, ist schon echt beeindruckend.
Ja, das war Thomas heißt er, glaube ich, Frühwirt aus Österreich. Ja, erfahrener Langstreckler mit dem Handbike eben. Immer wieder beeindruckend, muss ich auch sagen. Und Hut ab vor dieser Leistung.
Er nennt sich selbst Tom Tigger. Ich wusste nicht, wie er richtig heißt und habe diesen Namen auch erstmal in die Meldung geschrieben. So heißt auch seine Website und man muss suchen, bis man den richtigen Namen findet und dachte, ja, okay, dann hat er halt so einen Namen, alles gut.
Ja, damit sind wir schon wieder so ein bisschen drin im Thema Diversität. Unsere Triathlon-Ausgabe ist ja im Handel, wird weiterhin eifrig diskutiert und wir haben dazu den Kommentar der Woche bekommen und zwar von Martin Falk, dem Schulsportverantwortlichen in der Deutschen Triathlon-Union, der uns darüber berichtet hat, dass er eigentlich ein sehr weit gefächertes Bild vom Triathlon hat, wenn er so an die Schulsportveranstaltungen denkt. Ja, er sagt, da ist es überhaupt kein großes Thema, dass es nur die Jungs machen. Da ist es auch ganz normal, dass eigentlich in den Triathlon-Projekten die Kinder so teilnehmen, wie sie auch in den Klassen zusammengesetzt werden. Ja, da sieht man eben auch farbige Athleten, da sieht man auch mal Athleten mit Handicap, wie gesagt, männlich-weiblich komplett ausgeglichen. Und er hat so ein bisschen die Hoffnung, dass, und da zitiere ich ihn jetzt, wir über diesen Weg im Schulsport, wie auch über den Vereinssport, immer mehr Vielfalt in unseren Sport bekommen, denn Triathlon sollte kein Privileg sein, das Menschen ausschließt. Es sollte ein Privileg für Triathlon sein, allen Menschen offen zu stehen.
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Kann man
ein schönes,
genauso unterschreiben. Zitat, ein
schöner Kommentar. Ja. Er bedankt sich bei uns auch für den Blick über den Tellerrand. Das haben wir sehr gern getan und werden wir auch weiterhin tun.
Ja.
Ja, ein Thema, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt überhaupt in unserem Skript, die Frage der Woche, die an Carbonlactat gerichtet wurde aufgrund unserer Diskussion, die wir letzte Woche zum Thema Nina Kraft hatten. Und zwar eine Frage, zu der ich auch noch mir nicht so viele Gedanken gemacht habe, aber die wir gerne mal diskutieren können. Da ging es darum, wie geht man mit ehemaligen überführten Dopern um? Ein Großteil der Szene sagt eben Ausschluss auf Lebenszeit. Leute, die das ein bisschen relativierter sehen, sagen eben, ja, aber wir haben doch ein Rechtssystem in Deutschland, das muss auch im Sport gelten, dass es eben auch die Möglichkeit der Rehabilitation gibt. Und die Frage, die uns ein Ramon Mendezhoff hier stellt, ist, könnt ihr einen ehemaligen Doper im Sport akzeptieren, der zwar noch Rennen startet, aber sich Dopingtests unterziehen muss und oder im Ziel ohne Platzierung gewertet wird? Bengt, du warst bisher viel im Fußball auch unterwegs. Ja, da ist das Thema Doping, glaube ich, irgendwie nicht so präsent.
Genau, findet eigentlich fast gar nicht statt, muss man sagen. Ja, das ist natürlich ein ganz heikles Thema, Doping. Es gibt natürlich Athleten, die sofort wissen, wenn sie es gemacht haben und überführt wurden, was sie falsch gemacht haben und das auch nie wieder machen würden. Und dann gibt es natürlich die überzeugten Doper, die nur ihren eigenen Vorteil sehen. Also ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage, ob man das akzeptieren könnte, wenn der unter Ausschluss der Wertung quasi teilnimmt. Wie will man das umsetzen? Also das würde ich jetzt nicht so sehen, wenn Sportler nachweislich...
Das könnte man sich auch gleich sparen,
genau, das auf jeden Fall. Und wenn Sportler nachweislich nach diesem Vergehen und einer Sperre nicht mehr dopen, dann haben sie ja eigentlich nach Ablauf der Sperre, jedenfalls rechtlich gesehen, das Recht, wieder an einem Wettkampf teilzunehmen.
Hm. Also die Frage ist ja zweigeteilt. Dopingtests, sag ich mal, ja klar, aber eben nicht nur ehemalige Doper, sondern alle. Ja,
ne, das, natürlich.
Dass wir mehr Tests brauchen, das steht außer Frage.
Ja,
dass die irgendwie finanziert sein müssen, ist ein anderes Thema. Aber allein aus abschreckenden Gründen, wir brauchen viel, viel mehr Dopingtests.
Genau. Ja, und da, viel engmaschiger muss das eigentlich sein, ja.
Genau, da darf man einfach nicht unterscheiden zwischen Menschen, die sich schon mal da vergriffen haben und welchen, die es noch nicht getan haben. Schwierig ist immer so diese Diskussion, die es oft gibt, wie werden die Athleten während einer Dopingsperre weiter getestet oder haben sie da freie Hand? Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die sich nicht weltweit eindeutig beantworten lässt, wie das gehandhabt wird. Also ich glaube schon, dass in unserem Sport- und Rechtssystem auch Dopingtests stattfinden bei Athleten, die gesperrt sind und irgendwann zurückkehren wollen. Diese Platzierung ohne Wertung oder Zieleinlauf ohne Wertung finde ich, also während der Sperre sowieso nicht, aber danach ist es auch irgendwie, fragt man sich auch, was soll das? Ja,
also ja, ohne Wertung, wer startet dann?
Ja.
Also
ja. Ja, ich meine, es gibt, glaube ich, Leute, die brauchen das für sich, aber entweder sind sie in der Wertung oder sie nehmen nicht teil, dann sollen sie halt ihren Sport für sich machen, dann sollen sie ihre eigene Langdistanz zu Hause machen oder am Baggersee oder wie auch immer. Ja, aber dass jetzt jemand nach einer Sperre ohne Wertung wieder teilnehmen darf, führt ja auch zu Renndynamiken irgendwie, die dann irgendwo, ja, es macht keinen Sinn,
macht
für mich überhaupt keinen Sinn.
Genau.
Ja. Also ich sehe das ähnlich wie Bengt, dass man da, ja, also dass es schwierig ist, das so, da so eine Regelung zu finden und dann auch wieder, also ich finde auch, dass man unterscheiden muss, ob das jemand bereut und sich seines Fehlers da bewusst ist. Wie stellt man das fest, ob es einem jetzt genug leid tut oder nicht und ob er Reue zeigt? Aber ja, also bei Straftätern gibt es eben auch die Resozialisierung. Da bin ich auch zwiegespalten, bei wem das, also wie das behandelt werden sollte. Da gibt es ja auch unterschiedliche Vergehen und ja.
Dann
schwierig, ich komme da zu keiner Lösung.
Genau, dann kommt ja noch hinzu, ob jemand willentlich dopt oder nicht. Wir erinnern uns an Zahnpastatuben etc.
Ja.
Also das muss man dann ja vielleicht auch nochmal berücksichtigen.
Ja, und dann hängt es aber immer, glaube ich, davon ab, welchen Anwalt man sich nimmt zur Verteidigung.
Genau.
Ja, also es ist nach wie vor ein hochproblematisches Thema, für das wir nie eine endgültige Lösung finden werden. Aber ich glaube, eine gewisse Haltung kann man ja zeigen.
Genau. Grundsätzlich sollte man aber auf jeden Fall kritisch mit solchen Personen umgehen, die eben des Dopings überführt worden sind. Und auf jeden Fall, wenn die weiter trainieren, um danach wieder einzusteigen, ganz engmaschig kontrollieren, damit sowas nicht wieder vorkommt.
Ja, wie gesagt, meine große Sorge ist immer, wenn da ein langjähriger Trainingsvorteil besteht, weil eben über viele Jahre danach geholfen wurde, und während der Pause dann weiter trainiert wird, dann ist dieser Vorteil auch noch nach der durch Sperre verordneten Pause da und die Chancengleichheit ist nicht wiederhergestellt. Aber ich glaube, mit meinem Appell an ehemalige Doper, einfach sich ein neues Hobby zu suchen, werde ich nicht weit kommen. Ja, zum Schluss haben wir noch eine Einheit der Woche. Das ist ja immer, ja, ganz spannend, was die Leute sich einfallen lassen. Und wir haben jetzt eine Einheit der Woche mit Ankündigung. Und zwar hat uns da geschrieben, ich muss den Namen gerade noch einmal raussuchen, Marco Kuschier, ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, der uns hört. Und zwar in seiner Wahlheimat in Moskau. Der hat in Moskau seine eigene Langdistanz gemacht. War morgens schwimmen im Pool, im 25-Meter-Pool. Jetzt müssen wir gerade rechnen, das müssten dann rechnet mal 38 mal 4.
Ich bin da raus.
152 Bahnen. Mag das sein? Ja, genau.
Ich vertraue dir jetzt
160 Bahnen
wären. Ja. Kann sein.
Ja, 160 Bahnen wären 4 Kilometer. 152 Bahnen im 25-Meter-Pool ist er geschwommen.
Das geht ja noch.
Das geht noch. Das Ganze in beachtlichen 57 Minuten und 40 Sekunden.
Ja. Das,
Das ist schon sportlich. Dann gab es eine 15-minütige Pause, die hat er genutzt, um nach Hause zu fahren, um sich dann auf sein Indoor-Bike zu setzen. Das war wahrscheinlich so geplant. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, im Moskauer Straßenverkehr 180 Kilometer in Aero-Position zu verbringen. Wahrscheinlich hätte man das nicht überlebt. Also ist er nach Hause, hat die 180 Kilometer gefahren auf Swift, auf einem flachen Kurs mit einer Leistung von 207 Watt Normalized Power in 5 Stunden 12. Das ist, ich sag mal, die Schwimmleistung ist ein bisschen höher zu gewichten als die 5 Stunden 12 auf dem Rad. Ne? Also, aber trotzdem sportlich, 5 Stunden 12 auf Zwift.
Allein so lange auf Zwift zu fahren. Also.
Ja, und 207 Watt sind auch eine gute Leistung, wenn man das auch auf die Altersklasse bezieht, zu der wir gleich noch kommen. Dann hat er nochmal 20 Minuten Pause gemacht in der zweiten Wechselzone, mehr oder weniger, um seine Aidstation aufzubauen. Denn die Laufstrecke führte immer wieder um den Block. Er ist uns jetzt die endgültige Antwort aufs, ist uns schuldig geblieben, wie das Ganze denn geendet hat. Also sein Minimum war ein halber und das Maximum ein ganzer Marathon im Moskauer Regen, so wie ich das verstanden habe, war nach 2 Stunden und 22 Kilometern Schluss. Er hat das ganz allein durchgezogen, keine Begleitung, und in Moskau hat das auch keine Sau interessiert, als er da immer wieder um den Block geschrieben ist. Das war jetzt wirklich zitiert.
Das Wenn er in der Zeit den Marathon gelaufen ist, dann hat er meinen allervollsten Respekt.
Ja, er schreibt, es hat gut geflutscht bis dahin, wo dann beim Ironman bekanntlich das Ganze erst losgeht, wo der Schmerz beginnt. Wenn man die anderen leiden sieht, dann geht es irgendwie leichter. Genau, also es war dann kein ganzer Ironman, wie er schrieb, also war nach 22 Kilometern Schluss, so verstehen wir es jetzt doch. Aber Ergebnis, erster Platz overall, Gewinner, ja. Sieger der Altersklasse, 56 bis 59 und schnellster Nicht-Profi in dem Rennen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Herzlichen Glückwunsch, Marco, und schöne Grüße nach Moskau. Ja, damit wären wir am Ende dieser Episode. Wie gesagt, noch nicht am Ende unserer Podcast-Woche. Daniel Unger kommt noch in den Podcast, um über, wie gesagt, sein WM-Erlebnis 2007 und die Vorschau aufs Wochenende zu berichten. Wir halten euch auf dem Laufenden, was den Rennkalender betrifft. Gutes Stichwort, unser Triathlon-Kalender ist da. Der heißt dieses Jahr nicht Triathlon-Kalender 2021, sondern You Are a Champion 2021. Das war das Motto in der Hochsaison unserer Trainingspläne von Power & Pace. Der Kalender ist jetzt angeliefert und wird von uns ausgeliefert, zu bestellen unter trimark.de/Kalender 2021 bei uns im Shop. Da gibt es ein bisschen Motivation an die Wand. Ansonsten sind wir hochmotiviert auf das kommende Wochenende mit ganz viel Triathlon, über den wir dann berichten werden. Ich freue mich drauf.
Ja. Mhm.
Euch erstmal vielen Dank. Danke Anna, danke Bengt.
Danke auch.
Für diese ungewöhnliche Podcast-Runde. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Mir auch.
Jetzt geht's zurück an die Schreibtische, denn wir haben Schlusswoche. Die Triathlon 184 steht auf dem Programm.
Genau.
Dazu dann nächste Woche mehr.
Ganz genau.
Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.